Lass uns Platz nehmen, so weit wie möglich. Ja, wir wollen Gott loben und preisen, ihn anbeten, ihn ehren. Mein Thema heute ist, was lernen wir in der Gegenwart Gottes, wenn Gott da ist. Und Gott ist da, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen. Die Gegenwart Gottes ist da, wo Kinder Gottes zusammenkommen, ohne Hintergedanken. Hintergedanken meine ich, was kriege ich davon, was springt mir dabei raus, wo kann ich mich profilieren oder was sonstige Dinge. Es geht nicht um diese äußeren Dinge, sondern ist Gott da, ist Jesus da, ist die Gnade Gottes da, ist die Liebe Gottes da, ist der Geist Gottes da. Um das geht es hier. Kann sich Jesus wohlfühlen in unserer Mitte? Das sind meine Gedanken, die mich heute bewegen werden. Ich lade dich ganz herzlich ein für morgen. Morgen werden wir das Thema haben, verlasse das gewöhnliche Leben. Lebe nicht mehr gewöhnlich, sondern ungewöhnlich. Sondern lebe nicht mehr natürlich, sondern übernatürlich. Wie macht man das? Ich werde euch verraten. Ich habe einige Tipps, einige Ratschläge, die ich euch weitergeben möchte, müsst ihr euch anhören. Zumindest wenn ihr nicht im Gottesdienst dabei sein könnt, von weit her oder wo auch immer. Wir sind ja eine Predigtkirche. Wir arbeiten ja fürs Internet und für CDs und verbreiten das Wort Gottes auf diese Art und Weise, dass viele Menschen das Wort Gottes hören und die hören es auch. Ich bin also überrascht, dass das Interesse nach dem Wort Gottes immer aktueller wird. Weißt du, die Leute sagen, also mir reicht's nicht, was ich in der Kirche bekomme, sondern ich höre ihre Predigten. Und manche schreiben jetzt mir und sagen, Herr Matutis, können Sie Ihre Predigten auch schriftlich fixieren und schriftlich weitergeben? Denn wir möchten nicht nur hören, sondern auch nachlesen und nachprüfen und nicht nur nachprüfen, um zu kritisieren, sondern einfach um ja festzuhalten, um was es geht. So, ich lade dich ganz herzlich dann für Sonntag. Hab keine Angst vor deinen Riesen und auch nicht vor deinen Zwergen. Verstehst, beides ist schlimm genug, die Riesen und die Zwerge. Oft sind die Zwerge gefährlich, oft sind die Zwerge gefährlicher als die Riesen. Du glaubst gar nicht. Die kleinen Füchse sind es, die den Weinberg verderben. Am kommenden Mittwoch, da sind wir schon in der Karwoche, also Palmsonntag, also wird das jetzt, also jetzt am Sonntag sein. Hab keine Angst vor deinen Riesen. Jesus kommt, macht hoch die Tür macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. So, und dann am Mittwoch, wir sind mittendrin, erlebe die göttliche Kraft. Am Karfreitag, wir werden um 10 Uhr Gottesdienst haben, wir werden abends nicht um 19 Uhr Gottesdienst haben, sondern nur um 10 Uhr. Jesus stirbt nicht als Versager. Jesus stirbt als Sieger. Ja, Jesus stirbt als Sieger. Es ist vollbracht. Fertig. Er ist durchgebrochen. Er hat geschafft, den Feind zu besiegen. Der Starke ist gebunden. Das wird das Thema sein. Wir werden auch Abendmahl am Karfreitag miteinander feiern. Dann, das ist wichtig, dass wir daran denken. Sein Blut hat er für uns vergossen und wir haben Kraft und Gnade und Hilfe durch das Blut Jesu Christi. So wie der alte Vater in Israel damals in Ägypten, er hat die Türpfosten bestrichen mit dem Blut des Lammes und der Teufel, der Würgeengel, wer auch immer das war, dieser Dämon, der musste vorbeigehen, dieser Todesgeist. So, es liegt Kraft im Blut Jesu Christi. Jesus stirbt als Sieger, nicht als Versager. Wir denken manchmal, jetzt guck mal, alle sind weggelaufen, alle haben alles stehen gelassen, er ist nur noch ganz allein übrig geblieben. Nein, das ist nicht, Jesus stirbt als ein Überwinder. Jesus stirbt als, ja, ein Triumphator. Dann am Karsamstag, der stille Samstag, viele Leute sagen, wir wissen gar nicht, was da passiert ist. Jesus stieg hinab an die untersten Örter der Unterwelt und er hat das Gefängnis, die Hölle gefangen genommen. Seitdem gibt es für uns keine Hölle mehr, kein Tod und kein Teufel. So, der Teufel ist besiegt. Auch der Tod ist ein Werkzeug Gottes, wird das Thema sein. Und dann Ostern, Halleluja. Jesus ist wirklich auferstanden. Ich werde es nie vergessen. Ich sitze so ganz andächtig an meinem Schreibtisch, bereite mich auf meine Predigt so morgens um 6, 7 Uhr, einfach nur so andächtig sitze ich da und denke mir nichts dabei, klingelt das Telefon, ich heb das ab und dann plötzlich, Halleluja, Jesus lebt. Denke ich, Bruder, wo bist denn du? Und dann sehe ich, der ruft mich aus Indien an, die sind schon 3, 4 Stunden vorher, der Tag bei denen begonnen, verstehst du, Halleluja, Jesus lebt. Der hat mich richtig erschreckt, aber Bruder, du hast mich richtig erschreckt. Aber das ist keine Schreckbotschaft, sondern eine Siegesbotschaft. Jesus lebt, Halleluja, er ist wirklich auferstanden. So, und dann geht's weiter. Die ganze Zeit, so schnell vergeht die Zeit. Also wenn ich dran denke, wir haben schon die Mitte vom April. Die Zeit geht so dahin. Was lernen wir in der Gegenwart Gottes? Und wir betrachten in diesem Monat April ganz besonders den Elia, zumindest ich betrachte, immer so kleine Brocken, was der Elia war, denn ich möchte von dem Elia was lernen. Denn Elia war ein Mensch, gleich wie wir, so wie sind alles ganz normale Menschen aus Fleisch und Blut. Was hat der gemacht? Und eine der Botschaften in 1. Könige 17, Vers 1 ist, dass Elia entschieden war und er steht unter Gott. Er steht unter Gott, und das ist das Geheimnis des Elia. Er steht unter Gott, er steht nicht unter einer Kirche, er steht nicht unter irgendeiner Religion, er steht unter Gott. Er steht nicht unter einem Politiker, er steht nicht unter einer Partei, er steht nicht unter einer Firma oder einem Boss, er steht unter Gott. Der Mensch steht unter Gott, dieser Elia war entschieden, er steht vor Gott sogar. Er ist leidenschaftlich für Gott, er eifert für Gott. Er eifert nicht für den Tempel da in Jerusalem, obwohl es den schon längst gab, und eifert auch nicht für den Samariter-Tempel. Er arbeitet nicht für die Rabbis und Priester oder für den König irgendwie, nein. Er eifert auch nicht für Israel, das Volk Israel, die Juden, nein, gar nicht. Er eifert für Gott, er ist an Gott interessiert. Und genau das ist es, was auch wir lernen sollen in der Gegenwart Gottes. Mich interessiert Gott und sonst gar nichts. Nicht die Kirche, nicht die Religion, nicht die Dogmen, nicht irgendwelche frommen Sprüche, nicht der Pastor, nicht die Gemeinde. Gott soll uns interessieren. Wenn wir in die Versammlung kommen, wir sollen wegen Gott hierher kommen. Wenn wir ja Gottes Wort hören, dann sollen wir nicht nur für die anderen Leute hören, sondern für uns selbst. So, ihn interessiert nur Gott. Mit Gewissheit sagt er dann, als er dann vor dem Ahab tritt, denn wenn man vor Gott gestanden ist, kann man auch erst vor den Menschen treten, sagt er vom dem Ahab, er soll diese Jahre weder Tau noch Regen geben, es sei denn, ich sage es. Also weder Tau noch Regen. Also, da gibt's kein gutes Wetter, es sei denn, er sagt es. Und gutes Wetter ist das, was man braucht. Es sei denn, ich sage es. Weißt du, der Elia kommt vor Ahab, obwohl er vor Gott stand, als ganz schwacher, gebrechlicher Mensch, steht er vor Ahab als der Wettergott. Es sei denn, ich sage es. Du siehst, was für eine Autorität hat der Mensch, der vor Gott vorher gestanden ist. Und deshalb ist es so wichtig, wenn wir irgendwo in unserem Leben Autorität brauchen, wir müssen zuerst mal vor Gott gestanden haben. Gottes Angesicht geschaut haben, in der Gottes Gegenwart gelebt haben. Dieser Elia klebt an Gott, als wenn er mit Gott verschweißt, verbunden, irgendwie verschmolzen wäre. Elia ist Gott untertan, und der Gott und er sind eins. Was er sagt, ist Gottes Wort, und was Gott sagt, ist sein Wort. Es sei denn, ich sage es wieder, hat er gesagt. Gottes Wort ist in seinem Mund. Gottes Wort wirkt durch den Elia, weil er vor Gott steht, ist so von Gott erfüllt. Das ist die Gegenwart Gottes. Was lerne ich in der Gegenwart Gottes? Dieser Elia hatte die gleiche Autorität wie der Herrgott selber. Es sei denn, ich sage es dir. Weil er mit Gott so eins war, so mit Gott verschmolzen war, er wusste nicht mehr genau, bin ich so der liebe Gott, der das gesagt hat. Eins mit Gott gewesen sein. Er fordert Ahab heraus. Und der mit Gott lebt, der mit Gott wandelt, der mit Gott verbunden ist, der fordert die Höllenmächte heraus. Komm her. Und so weiter. Und dann fordert die Krankheit heraus, fordert das Elend heraus, fordert die Not heraus. Elia kannte seinen Gott. Er wusste, was Gott sich vornimmt. Das war eine der letzten Botschaften, auch die ich gegeben habe. Was Gott sich vornimmt, das führt er auch aus. Was er sagt, das geschieht auch. Das passiert. Da können die Leute Gift drauf nehmen, da können sie machen, was sie wollen, sich abstrampeln, so viel sie wollen. Es kommt, wie Gott es gewollt hat. Gottes Plan ist nicht aufzuhalten, von niemand und von nichts. Gott kann niemand widerstehen. Weder die Kommunisten, noch die Faschisten, noch die Katholiken, noch die Protestanten. Niemand kann Gott widerstehen. Gott sagte zu Josua, und das ist der Mensch, der mit Gott nachher lebt, sagte zu Josua, wenn du über meine Worte nachdenkst, Tag und Nacht, über meine Worte meditierst, über meine Worte dir Gedanken machst, meine Worte verinnerlichst, dann kann dir niemand widerstehen dein Leben lang. Dein Leben lang. Denke an Gott Tag und Nacht, und niemand wird dir dein Leben lang widerstehen. Keine Krankheit, keine Seuche, keine Pestilenz. Lies mal Psalm 91, wenn er unter dem Schirm des Höchsten sitzt. So, wenn du voll von Gott bist, dann hat der Teufel keinen Platz mehr bei dir. Dann bist du unschlagbar. Dann kriegt er dich nicht mehr klein. Dann kann er dich nicht mehr fertig machen. Das ist, wenn du von der Gottheit erfüllt bist, von der Gegenwart des Herrn in dir. Weißt du, mit Gott stehst du oder fällst du. Wenn Gott nicht in deinem Leben ist, dann bist du besiegt, dann liegst du auf dem Boden, dann kommst du nicht weiter. Bist du in Gott, Da bist du unbesiegbar, weil der Sieger in dir ist, der Überwinder, dieser Gott, der auf Golgatha ausgerufen hat, es ist vollbracht, brauchst nichts mehr machen, es ist alles erledigt, es ist alles bezahlt, es ist alles fertig. So Elia stand vor Gott und stand im Gottesdienst, im Dienst Gottes. Er war bei Gott angestellt. Er hat von Gott sein Gehalt gekriegt. Gott hat ihn versorgt mit den Raben oder vor der Witwe oder was auch immer war. Er verantwortet sich vor Gott. Und das ist sehr wichtig. Vor Gott, vor dem ich stehe. Er muss keine Menschenrechenschaft abgeben. Und Geschwister, das ist so wichtig. Und wir sollen auch das lernen heute. Und es ist mir ein Anliegen, dass wir das lernen in der Endzeit. Das ist so wichtig, dass wir keine Menschenrechenschaft schuldig sind, sondern allein dem Herrn im Himmel. Denn eines Tages werden wir vor Gott stehen, da wird nicht gefragt werden, warst du in der Gemeinde, warst du in der Kirche, warst du bei dem Pastor, bist du getauft worden, bist du, was weiß ich. Nein, du musst dich vor Gott verantworten. Was hast du mit deinen Gaben gemacht? Was hast du mit deinem Leben gemacht? Was hast du mit deiner Zeit gemacht? Was hast du mit deinem Geld gemacht? Wir müssen uns vor Gott verantworten und ihm Rechenschaft allein geben. Gott allein schreibt dem Elia vor, wo es lang geht, was gemacht wird, was geschieht. Und Elia erfüllt absolut nur den Willen Gottes und sagt, es sei denn, dass ich sage, nicht, dass er sagt, sondern dass Gott ihm den Auftrag gibt, zu sagen. Aber er tut es so, als wenn er das macht. Weißt du, es ist durch seinen Fleischwolf gegangen. Es ist seine Wurst. So ist Gott ist sein Auftraggeber, sein Befehlsgeber und er sagt es. So spricht der Herr. So, das ist die Wahrheit. Was lernen wir in der Gegenwart Gottes? Ich möchte ein paar Gedanken, die mir Gott aufgeschlossen hat und gegeben hat, euch weitergeben und euch mitteilen. Wir lernen vor Gott zu stehen, zuerst einmal in Verantwortung vor Gott zu leben. Das lernen wir. In Verantwortung. Verantwortlich zu leben. Nicht gefalle ich den Menschen. Gefalle ich der Gemeinde, gefalle ich dem Pastor, gefalle ich den Geschwistern. Wir sollten aufhören, Menschen gefällig zu werden, denn wer Menschen gefällig ist, ist Menschenknecht. Wir sollen anfangen, Gott zu gefallen, seine Befehle auszuführen, die er uns gibt, gehorsam sein seinem Wort. Das ist, was wir lernen in der Gegenwart Gottes. In der Gegenwart Gottes lernen wir, Verantwortung für uns zu übernehmen, für mein Leben. Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben. Ich kann für dein Leben keine Verantwortung übernehmen. Ich kann nicht garantieren, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Ich kann es nicht weiter sagen. Weißt du, verantwortlich zu leben. Weißt du, was das heißt? Mein Chef hat immer, ich habe einen ganz blöden Chef gehabt, der war Christ und alles, aber er hat immer einen Hut getragen. Weißt du, er hat immer einen Hut getragen. Dann sagt er, ich bin der Chef, ich trage den Hut. War dumm, aber er ist immer mit dem Hut rumgelaufen. Extra so einen schwarzen Hut. War der Größte, er war ein bisschen klein, verstehst du? Da müsste er sich ein bisschen vergrößern mit dem Hut. Und dann hat er höhere Absätze gehabt noch an seinen Schuhen. Das habe ich auch noch entdeckt nachher, später an ihm. Wie auch immer. So, verantwortlich zu leben heißt es, den Hut zu tragen nach meinem Chef oder nach der Bibel, die Krone zu tragen. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone trage. Wir müssen lernen, unsere Krone zu tragen. Ich regiere, ich bestimme, ich sage, was passiert und was nicht passiert. Und wir müssen lernen, Autorität zu gebrauchen. Zuerst mal in unserem kleinen Kreis, in deiner Wohnung, in deinem Schlafzimmer, in deiner Küche, in deinem Kleiderschrank, was auch immer ist. Verantwortung. Verantwortlich zu leben heißt es, zu fordern, Befehle auszuteilen, einfach für sich selbst zu sorgen. Das ist verantwortlich. Aufzupassen, dass mir nichts passiert. Was, weißt du, wenn du auf dich aufpasst, passt du gleichzeitig auch auf andere auf. Ist so wichtig. Wir sind verantwortlich für unseren Körper, für unsere Seele, was die Seele macht, was die Seele treibt. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt nimmt und nimmt Schaden an seiner Seele? Was nützt es da alles? Wir sind verantwortlich für unsere Seele, für unser hiesiges Leben, für unsere Familie, für den Menschen, die uns anvertraut sind. So ein Chef, sag mal, stell mir so einen Chef vor, der hat 1000 Mitarbeiter, der ist verantwortlich für 1000 Menschen. Nicht nur für sich und seine Familie. Deshalb, wir regen uns auf, diese Managergehälter, verstehst du? Aber der ist verantwortlich. Wenn der versagt, versagt die Firma, versagt das Geschäft, geht pleite, Konkurs. So, verantwortlich sein für die anvertrauten Menschen, verantwortlich für die Umwelt, für das Umfeld, wo wir uns bewegen. Die meisten Christen erkennen nicht, ich bin verantwortlich, Gottes Auftrag auszuführen, die Stimme Gottes in dieser Welt zu sein. So, die meisten Christen sehen nicht und erkennen nicht, dass sie selbst, und jetzt pass auf, für diese Katastrophe, die in ihrem Leben passieren, selbst zum größten Teil verantwortlich sind. In aller Liebe. Ich will niemanden kritisieren und oder schlechte Gewissen einreden. Nein, aber die meisten Leute sind für die Katastrophen in ihrem Leben selbst verantwortlich. So für die Probleme in ihrem Leben sind sie selber schuld. Oft selbst verursacht. Zu viel gegessen oder zu wenig gegessen. Falsches gegessen. Nur als Beispiel. Und vieles andere mehr. So, wir sollten darauf achten, auf die Dinge des Lebens. Wir sind selbst für dieses natürliche Leben verantwortlich, nicht für das ewige Leben. Da sorgt Gott uns dafür. Und da hat uns Jesus gesandt und den Heiligen Geist gegeben. Aber für das hiesige Leben sind wir verantwortlich. Und zwar radikal, total, hundertprozentig. Die Entscheidungen, die wir treffen, wir sind selbst verantwortlich für dieses Haushalten. Deshalb sagt die Bibel, Haushalte, wuchere mit deinen Gaben, die Gott dir gegeben hat. Wie gehen wir um damit, mit diesen Dingen, die Gott uns gegeben hat, mit unseren Finanzen? Wir sind selbst verantwortlich für unsere Zeit, wie wir die Zeit einteilen oder was wir aus unserer Zeit machen, ob wir die Zeit auskaufen oder nicht. Wir sind selbst verantwortlich für unsere Gaben, wie wir sie einsetzen, die Möglichkeiten nützen wir, diese kleinen Dinge im Dienen, was auch immer ist. Wir sind selbst verantwortlich für unsere Berufung, ob wir uns entfalten oder nicht. Die meisten Leute sind berufen, die Christen sind berufen, grundsätzlich Gott zu dienen, für das Reich Gottes da zu sein, aber sie machen ihre Berufung nicht fest. Wir sollen unsere Berufung festmachen. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, der lebt verantwortlich. Und jetzt bitte aufpassen, ich habe noch was zu sagen. Der lebt auch verantwortlich mit seiner Sprache, was er quasselt, was er redet, was er sagt. Unsere Sprache ist ein Geschenk Gottes. Sprache ist die höchste Gabe, was Gott den Menschen gegeben hat. Und als die Menschen Gott ungehorsam waren, dann heißt es, und er nahm den Geist weg. Und dann, als sie den Turm bis zum Himmel bauen wollten, hat er die Sprache ihnen weggenommen, verwirrte die Sprachen. Und in meiner Bibel heißt es, Tod und Leben liegt auf der Zunge. Ja? Die Zunge, ein kleines Ding, steuert aber den ganzen Menschen. Gott hat uns die Sprache gegeben und wir sind verantwortlich, was wir sagen, was wir reden. Mit der Zunge können wir andere richten, können wir Gottes Stimme sein, können wir andere loben, preisen, ermutigen oder verdammen oder uns selbst verdammen. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, jetzt ganz scharf gesagt, der redet kein Blödsinn, keine Dummheiten. Der verbreitet keine falschen Gerüchte. Weißt du, der Flurfunk, das ist das Schlimmste, was es gibt. Der Flurfunk. Hast du es gehört? Hast du es gesehen? Siehst es nicht? Merkst es nicht? Falsche Zeugnisse. Eines der Gebote Gottes ist, du sollst kein Falschzeugnis reden über deinen Mann, deine Frau, deine Kinder, dein Hab und Gut, dein Esel. Verstehst du? Dummer Esel, verstehst du, wunderst dich nicht, wenn dein Esel nichts mehr leistet, wenn er dumm ist. Ja, redet kein falsches Zeugnis, lügt nicht, heißt es in der Bibel. Und dann geht's weiter, übertreibt nichts. Viele Christen übertreiben das, wenn sie Zeugnis geben. Sie waren schon schlimm drin und so weiter. Aber das, die verschönern noch, verschnörkeln noch, verstehst du, so wie früher mal die ersten Buchstaben, immer da so Schnörkel macht und bunt und farbig. So vieles wird verschnörkelt. Wer wirklich in Gott lebt, mit Gott lebt, der gehorcht Gott, der nützt die Gnade, dass er nur das sagt, was Gott sagt. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Wer verantwortlich lebt, der lebt so, wie Gott ihn haben will und redet auch so, wie Gott haben will. Und der prüft immer, soll ich das sagen, soll ich das nicht sagen? Ist es wichtig, ist es nicht wichtig? Er baut es einen, deshalb sagt auch die Bibel, Naratei-Dinge. Das heißt, Dummheiten meidet. So, Jesus sagt weiter, wer verantwortlich lebt, er sagt, ich muss in das sein, als was meinem Vater gehört, also dieser Bub Jesus, 12-jährig, er sagt, ich muss nicht immer nur auf der Baustelle arbeiten. Ich muss auch in das sein, was meines Vaters ist. Und er nimmt sich Zeit und bleibt da über diese Passertage, bleibt er beim Vater, oder seinem himmlischen Vater. Er arbeitet bei Gott und er weiß, ich arbeite in der Firma meines himmlischen Vaters, auf dem Ackerfeld meines Gottes. Wer verantwortlich lebt, der setzt Prioritäten. Also wer in der Gegenwart Gottes lebt, der macht immer das Wichtigste zuerst. Was ist das Wichtigste für dich? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Was ist das Entscheidendste? Und worauf kommt es wirklich an? Wer verantwortlich lebt, der macht immer nur die Hauptsache. Das Wichtigste. Und was ist die Hauptsache in unserem Leben? Nicht Geld verdienen, nicht essen und nicht irgendwas anderes, sondern die Hauptsumme aller guten Taten ist, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Das ist die ganze Summe, wofür wir verantwortlich sind. Wer verantwortlich lebt, in der Gegenwart Gottes lebt, der führt den Plan Gottes aus, seinen Ratschluss, seine Beschlüsse, das Wort Gottes, sein Gesetz, das führt er aus, das lebt er aus und er passt sich dem an. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, möchte nichts anderes machen als das, was Gott ehrt und Gott verherrlicht. Gar nicht so viel. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, der hat Frieden, weil er Gott kennt und er sagt, ja, ich bin hier, Gott hat mich hier aufgenommen, ich darf bei ihm sein, in seiner Nähe und ich habe Frieden. Was da draußen passiert, nach mir die Sintflut, das interessiert mich gar nicht. Das ist, wer in der Gegenwart Gottes lebt, der regt sich nicht auf. Guck mal, jetzt bombt der Herr Trump und jetzt schießt er Raketen ab oder was weiß ich, was er alles macht. Der wird noch viel mehr Dummheiten machen, glaub mir das. Denn er denkt sich, er kann sich leisten, er ist der Herrgott. Aber Gott ist Gott noch in diesem, auf dieser Welt. Und Gott regiert die Völker. Und er sagt, was nehmen sich die Völker vor? So, der regt sich noch nicht auf. Wer der in der Gegenwart Gottes lebt, der hat seinen Frieden. Der hat seinen Frieden. Wer verantwortlich vor Gott lebt, wer in der Gegenwart Gottes lebt, der ist treu und zuverlässig. Treu in kleinen Dingen. Er führt zu Ende das, was er angefangen hat und läuft nicht davon, wenn es heiß wird, wenn es kalt wird, wenn es schwierig wird, wenn es stürmisch wird, wenn es schwierig wird, er schmeißt nicht einfach hin und läuft davon und, ja, das geht mir nicht, das schaffe ich nicht mehr. Nein, er weiß, Gott hat mich hingestellt, legt mir eine Last auf und er hilft mir, die Last zu tragen. Die meisten Christen leben mit unvollendeten Baustellen. Weißt du, da was angefangen, dort was gemacht, hier was gemacht und dort was angefangen. Die Christen, die fangen was an und die führen zu Ende. Und wenn sie fertig sind, dann werden sie von Gott versetzt, entlassen und auf die nächste Baustelle geschickt. Verstehst du? In die nächste Arbeitsstelle gerufen. Ihr Leben besteht aus so vielen unvollendeten Baustellen. Und das sieht manchmal aus bei vielen Christen, warum es auch so viele Baustellen sind. Ich sage dir auch, warum so viele Baustellen sind. Da ist kein Bauherr da. Da macht jeder, was er will. Da arbeitet jeder, das denkt, das ist wichtig. Aber ein Bauherr hat ganz exakt geplant. Jetzt kommt der Installateur, jetzt kommt der Elektriker, jetzt kommt der verputzt, jetzt kommt der Maler. Verstehst du? Und manchmal kommt er nicht, verstehst du, wenn es nicht kommt, dann bleibt es mal eine Weile offen alles. Im Hausgang, dann kommt der Teppichleger oder der Bodenleger. Ja, der Bauherr bestimmt, wo was kommt. Und deshalb, wenn ein Mensch nicht in der Gegenwart Gottes lebt, hat er keinen Bauherrn. Da wurschtelt jeder ein bisschen rum. Wann er denkt, wenn was gut ist und so weiter. Der wahre Christ wartet. Er wartet, bis Gott sagt, es ist vollendet, vollbracht, jetzt kannst du nach Hause gehen, das ist Feierabend für dich, jetzt kommt der Nächste, der macht dann weiter, der Elektriker, der legt die Leitungen und schließt die Geräte an, jetzt kommen die Möbel, die eingebaut werden. Und der wahre Christ wartet, bis er entlassen wird. Weißt du, ein Christ geht nicht einfach von seiner Arbeitsstelle weg, ein wahrer Christ von dem Auftrag, was Gott ihm gegeben hat, er bleibt so lange, bis Gott sagt, du bist jetzt fertig, jetzt kommt der Nachbar. So wie beim Fußball, er gibt es einfach ab. Er weiß, es ist Zeit abzugeben, bis er entbunden wird, bis seine Arbeit getan ist, bis sein Auftrag erfüllt ist, bis Gott es ihm abnimmt. Weißt du, Gott muss uns diese Dinge abnehmen, die wir von ihm bekommen haben, denn er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wir müssen so weit warten und so lange dran bleiben und so lange dran arbeiten, bis wir von Gott befreit werden. Aus diesem Dienst, aus dieser Arbeit und so weiter. Die meisten wissen heute nicht mehr, was Treue ist. Treue in kleinen Dingen. Treue im Land, die ist ausgewandert. Es gibt kaum Treue. Weißt du, die fangen was an, sind schnell begeistert, Feuer und Flamme, und dann ist alles ausgebrannt. Und deshalb ist das Problem, was viele Christen ausgebrannt sind, leer sind, ausgenutzt. Ja, sie haben nicht gewartet. Viele werfen einfach weg. Das passt mir nicht. Ich habe keine Lust dafür. Das ist mir zu schwer. Weißt du, sie werfen alles hin, wenn sie sich selbst nicht mehr verwirklichen können, wenn sie nicht recht bekommen, wenn nicht nach ihrer Vorstellung die Sache geht, wenn sie nicht auf ihre Kosten kommen, wenn ihre Träume sich nicht erfüllen. Och, komm, vergessen wir, lass uns gehen. Es gibt doch viele Gemeinden, gewiss, es gibt viele Gemeinden. Es gibt viele Familien, aber es gibt nur deine Familie, nur einmal. Deine Familie, deine Gemeinde gibt es nur ein einziges Mal auf dieser Welt. Wenn du verloren bist, bist du verloren. So viele schmeißen alles hin, weil sie denken, ja, ich muss so lange warten. Ja, mich rufen sie nicht auf, da kommen alle anderen vor mir und so weiter. Dort kann ich mich nicht mehr entwickeln. Weißt du, selbst wenn du auf dem Absteiggleis bist und dich nicht entwickeln kannst, selbst da entwickelst du dich am allermeisten. Du glaubst es gar nicht, aber das ist so. Dann werden viele treulos, abtrünnig, werden Verräter, die sagen, das bringt nichts. Aber wer in der Gegenwart Gottes lebt, der wartet, bis Gott sagt, jetzt ist abgehakt. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt die Fortsetzung. Der wartet, bis Gott ihn herausführt aus dem Knechtshaus, aus dem Diensthaus, aus Ägypten, aus der babylonischen Gefangenschaft, aus seiner Situation. Er wartet, bis Gott ihn weiterführt, durch wie auch immer. Er wartet, bis Gott ihn scheidet, nicht nur in der Ehe, sondern auch im ganzen Leben, in alle Lebensbereiche, bis Gott ihn scheidet, bis Gott ihn erlöst und so weiter, bis Gott ihm sagt, jetzt, du hast wohlgetan, mein Knecht. Ruhe in Frieden. Jetzt kannst du es ruhig was anderes weitermachen, denn der wahre Gläubige wird nicht gejagt und getrieben, der wahre Gläubige wird von Gott geführt, Stufe um Stufe, Schritt für Schritt. Erst dann ist dein Problem gelöst, wenn Gott dich entlassen hat, wenn Gott dich befreit hat, wenn Gott dich erlöst hat, erst dann lebst du gut weiter und kannst sagen, jetzt kann ich in Frieden weitermachen, jetzt bin ich in Pension, jetzt bin ich in Ruhe, Ruhestand. Erst dann geht es dir gut. Und erst dann bist du gesund, wenn Gott dich da entlassen hat. Jetzt hast du das überstanden, hast das verstanden, um was es geht, die Lektion durchgenommen, jetzt kommt Klasse 3. Du wirst versetzt. Erst dann kannst du dich und andere am Leben teilhaben lassen und richtig erfreuen und das Leben genießen. Und zwar richtig genießen und hundertprozentig genießen, wenn es von Gott abgehakt ist. Jetzt bist du reif für die Sache, für den Fortschritt. Wer verantwortlich vor Gott lebt, gibt sich nicht ab mit Nebensächlichkeiten, Oberflächlichkeiten oder Äußerlichkeiten. Wer verantwortlich lebt, der hört auf den Rat Gottes und nicht auf den Rat der Gottlosen. Die Gottlosen reden nur Quatsch. Vergiss die Gottlosen. Gottlosen sind Menschen. Das sind nicht die Heiden. Das sind nicht die Türken und die Hindus und was weiß ich. Gottlose sind Christen, die mal Christen waren. Oder Christen ohne Christus. Die den Heiligen Geist nicht haben. Die reden Blödsinn. Die reden menschlich, logisch, aber nicht, wie Gott es denkt. Ich denke nur an Petrus. Das widerfahre dir nicht, Herr. Da steht er da und warnt den Herrn Jesus sogar und belehrt den Herrn Jesus. Wer verantwortlich lebt, der sitzt und hält sich nicht auf bei den Gottlosen. Der lebt im Willen Gottes. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, der macht nicht jede Dummheit mit. Der rennt nicht überall hin, der sucht nicht, der weiß, hier habe ich gefunden, da ist alles da, der Tisch ist gedeckt. Ich kann jetzt genießen und ich fange jetzt an zu genießen. Wer in der Gegenwart Gottes läuft nicht der Mode nach, was gerade in ist. Der treibt sich nicht überall rum, der gibt sich nicht mit allen und alles ab. Der glaubt nicht jedem Irrlehre, jedem Schwindler, jeder Meinung. Der ist nicht wie ein Staubsauger, der alles in sich schluckt. Ja? Verstehst du den ganzen Dreck? Der Staubsauger schluckt nur Dreck. Und so sind viele Christen, die sind richtige Staubsauger. Die schlucken jede Irre, Jehovas Zeugen, neuapostolische Mormonen, was weiß ich, welche Sekte auch immer. Weißt du, der in der Gegenwart Gottes ist, der ist sauber, der ist clean, der lebt sauber. Der ist nicht hinter allem und alles her. Der hat seine Ruhe, der hat seinen Frieden. Denn Gott ist ein Gott des Friedens. Das ist ruhig, gemütlich, andächtig, stille. Der hat seine Ruhe. Aber wenn er nicht in Gott, nicht in seiner Gegenwart ist, dann stimmt vorne und hinten alles nicht. Dann stinkt es ihm alles, das ist alles zu viel, er hat die Nase voll. Oder Dann hat er Blut gerochen irgendwo. Und jetzt muss er das unbedingt, das muss ich haben. Weißt du, und wenn du in der Gegenwart Gottes lebst, dann macht es dir gar nichts aus. Dann riechst du es gar nichts, dann siehst du es gar nicht, dann merkst du es gar nicht, was so um dich herum passiert. Du bist ja eingehüllt in der Gnade Gottes. Und ein Zeichen, dass du nicht in der Gnade Gottes bist, ist, wenn du vor Dingen Angst hast, vor irgendwelchen Dingen. Du weißt, ich tue nicht das Richtige, was ich tun sollte. Dann hast du schlechte Gefühle, dann fühlst du dich verletzt, dann fühlst du dich schlecht. So wie die Haie. Weißt du, die riechen Blut schon kilometerweit. Insekten. Weißt du, wann kommen die ganzen Fliegen? Warte mal ab, bis warm wird, wenn du nachher grillst. Plötzlich sind die Fliegen da. Die riechen schon. Der Teufel spürt, denn er ist ein Fliegengott. Baal, Fliegengott. Der Fürst der Fliegen. Er spürt, dass du im Glauben wackelst, nicht sicher bist, dass dir etwas Eigentliches fehlt, die Gegenwart Gottes. Der Teufel spürt so schnell, der ist so raffiniert, der merkt es. Du, bei dem stimmt was nicht. Der wackelt immer, der ist mal himmelhoch jauchzt, zu Tode betrübt. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, der hat alles, was er im Augenblick braucht und was er nicht braucht, das braucht er auch nicht. Ja? Da muss nicht alles haben, was die anderen haben. Der muss sich nicht mit anderen vergleichen und messen. Gott will, dass du bist und dass du das hast, was du von Gott zugeteilt bekommen hast. Wer vor Gott verantwortlich lebt, der macht aus seinem Leben, aus allem, was er hat, was er ist, stets das Beste. Und genauso auch hier. Weißt du, wir können nicht alles machen. Wir können nicht so alle Weltskuh sein, milchgebende Sau sein oder Schaf und Schwein und Kuh, alles in einem. Wir müssen uns spezialisieren. Was ist das Wichtigste? Was ist unser Auftrag? Wozu hat uns Gott berufen? Und wir sind hier eine Predigtkirche. Und wir versuchen, Vollwertkost den Menschen zu geben. Ich habe neulich gelesen, man sollte nicht länger predigen wie 7 Minuten. Puh, da brauche ich gar nicht mehr anfangen. Kurzpredigt ist das für mich. Also die Telefonkurzpredigt, was ich gehalten habe früher, waren 3 Minuten. Verstehst du? Aber nicht länger wie 7 Minuten, also deshalb, wenn du 7 Minuten Predigt hören möchtest, geh in die evangelische Kirche oder katholische Kirche. Katholiken predigen noch ein bisschen länger. Aber die evangelischen, die sind nach ein paar Minuten fertig, weil sie wahrscheinlich nicht viel zu sagen haben. So, deshalb ist man auch schnell fertig. So, wir wollen Gottes Wort verkündigen. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, der predigt bis nach Mitternacht. Der Apostel Paulus, der predigte, bis da einer vom Fenster gefallen ist. Denk diese Geschichte, dort, was da passiert ist. Weißt du, wer mit Gott lebt, der ist nicht parteiisch, der ist nicht unsachlich, der legt sich nicht fest, der bleibt flexibel, der kann in 2 Minuten fertig sein und er kann auch in 2 Stunden noch nicht fertig sein, wie der Geist wirkt. Ich habe Gottesdienste erlebt, schon lange hier, ich würde solche Gottesdienste erleben und könnte solche Gottesdienste erleben. Da haben wir von morgens 10 Uhr bis nachmittags 5 Uhr Gottesdienst gehabt. Verstehst du? Durchgemacht. Die Gegenwart Gottes war da. Da hat man Essen vergessen, da hat man alles vergessen. Und weißt du, das sind die Stunden in der Gegenwart Gottes. Vergisst du die Zeit? Das ist, was lerne ich in der Gegenwart Gottes. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, der wird vielseitig. Der wird nicht nur so Schmalspur Christ. Das muss bei uns sein, wenn das nicht so ist, war nicht der Heilige Geist da. Ja. Wenn die Gegenwart Gottes in deinem Leben ist, dann ist das Leben bunt, farbig, Regenbogenfarben. Verstehst du? Grün, rot, lila, gelb. Da ist jeder Tag anders. Jede Minute ist anders. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, der hört auf, immer ein Opfer zu sein, zu leiden. Der präsentiert sich nicht mehr als Opfer. Geschwister, oh, was ich alles durchmachen muss, wie schwer der Glaube ist. Ach, ich schaffe es nicht, wenn der Herr mir nicht hilft, komme ich nicht weiter. Weißt du, wenn du in der Gegenwart Gottes lebst, dann bist du nicht mehr ein Opfer. Dann hast du nicht mehr die Schwierigkeiten, denn all das liegt auf Jesus Christus. Er hilft unseren Lasten, unseren Problemen, unseren Kämpfen. Dann suchst du nicht dein Mitleid. Christen, die nicht in der Gegenwart Gottes leben, die suchen immer ständig permanent Mitleid. Geschwister, schaut mich an, was ich alles durchmachen muss. Mann, das Leben ist so hart, was der Herr einem zumutet. weiß ich gar nicht. Opfer jammern immer nur. Opfer Menschen, die Opfer sind, sie denken nur an ihre Schwierigkeiten. Da erzählen sie alles, was man ihnen angetan hat, wie man sie verletzt hat, wie man sie beschimpft hat, wie man sie beleidigt hat, was man ihnen weggenommen hat, was sie alles verloren haben, wo man sie vertrieben hat und ja, wo man sie vergast hat. Dann reden sie noch von Auschwitz und Dachau und Mauthausen, wo sie überall gewesen sind, was sie alles da durchgemacht haben. Schon längst passé, schon 70 Jahre her. Was man ihnen alles geraubt hat, was man alles zerstört hat, wo man sie vertrieben hat. Vergiss das. Wir leben jeden Tag was Neues mit Gott und Gott erlaubt Dinge in unserem Leben, dass die Dinge geschehen, damit wir erlöst werden von dem Materialismus. Leben in der Gegenwart Gottes und das ganze Opferleben hört auf. Ist alles getan, alles bezahlt, alles erledigt. Psalm 118, Vers 5. In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir haben 5-mal Halleluja gesungen. Oder 6-mal. Verstehst du? Halleluja, Halleluja. Man singt vom Sieg. Lebe in der Gegenwart Gottes und höre auf mit diesen ganzen übertriebenen Leidensgeschichten. Oh, ich habe die Krankheit, ich habe die Seuche, ich habe hier Schmerzen, ich habe hier Schmerzen. Überall nur voller Schmerzen und Elend. Lass uns die Leute hören und sagt, was, wie hält der Mann oder die Frau das aus? Paulus sagt, wir rühmen uns der Trübsale. Du musst anfangen, dich rühmen. Mensch, ich habe Kopfschmerzen, Geschwister, denkt, was das bedeutet. Ja, lass uns eine andere Einstellung zu der Sache bekommen. Weißt du, und weißt du, was die Kopfschmerzen dir sagen? Leg dich ins Bett. Geh schlafen. Werde ruhig, denk nicht so viel. Grüble nicht so viel. Fantasier nicht so viel. Ja, wir rühmen uns der Trübsale, der Bedrängnisse, des Elends, des Leides, der Schwierigkeiten, der Nöten. Weißt du, da gibt es für dich keine Tabuthemen mehr. Du bist einfach zufrieden in Gott. Wie heißt von Römer Kapitel 5, Vers 3 von Paulus hier? Er sagt auch, warum das alles passiert. Lies mal. Er rühmt sich des Kreuzes. Wir kommen jetzt in die Karwoche hinein. Er rühmt sich des Kreuzes. Mensch, ich darf mit Jesus mitgekreuzigt sein. Ist ein Vergnügen. Verrückt. Ja. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, nach Römer Kapitel 5, Vers 2, der hat Zugang zu der Gnade. Es ist Gnade, dass ich das alles noch miterleben darf. Dass ich an diesen Leiden teilnehmen kann, denn wenn ich mit Christus mitleide, steht es in der Bibel, lies mal die Bibel, wenn wir mitleiden, wir werden mit verherrlicht. Der, wo nicht mitleidet, wird auch nicht verherrlicht. Denk drüber nach. Du möchtest die Herrlichkeit nachher profitieren, die Schlagsahne abschöpfen, das möchtest du ganz gerne und so weiter. Aber die Bibel sagt, wenn wir leiden, wir werden auch belohnt. Wer nicht leidet, wer nicht arbeitet, der kriegt auch nichts zu essen. Denkt drüber nach, drängt drüber nach. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, weiter. Der belügt sich selbst nicht mehr. Der macht sich selber nicht mal was vor. Der drückt nicht auf die Tränendrüsen. Der fordert nicht mehr. Verstehst du, wieder Gutmut. Du musst dich bei mir entschuldigen. Ich erwarte von niemandem, dass er sich bei mir entschuldigt. Du musst selber mit deinem Problem fertig werden. Das ist dein Bier. Die Suppe, die musst du selber auslöffeln, nicht ich. Wenn du dich an mir versündigst, du musst dich selber damit fertig werden und klarkommen. Und ich muss mit mir klarkommen. Verstehst du? Jeder muss mit sich selbst klarkommen. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, der weiß, mein Leben ist wieder gut gemacht von dem Herrn Jesus Christus. Und was die Leute da machen, da müssen sie selber zusehen und sich dran halten. Wie heißt es in der Bibel? Immer wieder, beim Zachäus und woanders auch. In diesem Haus ist Heil widerfahren. Ist das Heil angekommen. Als der Zachäus anfängt aufzuräumen, aufzuarbeiten. Wer in der Gegenwart des Herrn lebt, da muss der liebe Gott nicht mehr sagen, Johannes, mach mal das. Johannes, hier ist es auch noch was zu tun und das muss auch noch in Ordnung gebracht werden. Da brauchst du keine Kommentare, keine Erklärungen, keine Predigten, keine Offenbarungen. Da weißt du plötzlich, in der Gegenwart Gottes weiß, was falsch und richtig ist. Wer in der Gegenwart Gottes lebt und die meisten, die nicht wissen, was falsch und richtig ist, die leben nicht in der Gegenwart Gottes. Bruder, kannst du fragen, was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Ich frage nicht. Mich interessiert der Wille Gottes für dein Leben nicht. Mich interessiert nur der Wille Gottes für mein Leben. Und wenn ich mit Gott wandle, mit Gott lebe, weiß ich's. Weiß ich's. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, der lebt schon im Himmel, auch wenn er in der Hölle sich befindet. Hart, was ich sage, aber es ist so. Weißt du, bin immer noch so ergriffen, berührt, obwohl schon Jahre her sind, dass ich in Indien war und diese Gemeinde und bei diesen Geschwistern auf den Müll halten, gepredigt habe, gedient habe, in diesem Gestank, als ich zuerst mal hinging, muss ich mir die Nase zuhalten. Habe ich gesagt, wie können die Leute aushalten? Diese Giftgase, das ist nicht so clean wie bei uns, saubere Müllhalde, das ist alles dreckig. Wirklich dreckig. Verstehst? Und diese Geschwister leben in der untersten Kaste, sind so schikaniert und so weiter. Aber die Herrlichkeit Gottes ist so, die Gegenwart Gottes ist da. Und dann riecht man das nicht mehr und das stört einfach nicht. Man weiß, das Leben geht so oder so vorbei. Und bei den einen mit 30 und bei den anderen mit 100 Jahren. Das Leben geht vorbei. Und man weiß, Gott ist solidarisch mit mir. Gott hilft mir Tag für Tag, Stunde für Stunde. Und ich verstehe eines, wenn ich das eine nicht zuerst in Jugoslawien erlebt hätte, dass in einem Hühnerstall so ein herrlicher Duft hervorkommt, wüsste ich nicht, dass die Geschwister dort wahrscheinlich gar nicht mal riechen, sondern sie riechen die Himmelsluft. So wie die Israeliten in der Wüste Manna gehabt haben und Wasser gehabt haben, wo eigentlich diese Dinge gar nicht vorkommen durften konnten, die sind dort gesegnet worden. Und so sind wahrscheinlich diese Geschwister auf der Müllhalde in Indien dort außer gesehen, die riechen Parfüm vom Himmel. Und ich bin sicher, nicht nur wenn sie etwas Tödliches essen, wird es ihnen schaden, sondern auch wenn sie etwas Tödliches riechen, wird es ihnen nicht schaden. Denn über die Nase und die Lunge kommt so viel Gift rein. Also wenn du nicht aufpasst, wirst du vergast. So, was lernen wir in der Gegenwart Gottes? Wenn wir in der Gegenwart Gottes leben, dann merken wir plötzlich, ich habe für den Teufel gar keine Zeit. Ich habe kein Interesse für ihn. Weißt du, wer in der Gegenwart Gottes lebt, der vertreibt Dämonen und unreine Geister. Und Menschen, die sich so viel mit dem Teufel beschäftigen, immer vom Teufel reden, von Geistern reden, von Erscheinungen reden, von Gespenster und Fratzen und was weiß ich, die leben nicht in der Gegenwart Gottes. Wenn du in der Gegenwart Gottes wärst, würdest du diese Dinge gar nicht sehen und gar nicht riechen und gar nicht schmecken. Ja, das ist meine Feststellung, du beschäftigst dich nicht mehr mit ihnen, hast kein Interesse mehr an dem Teufel. Leute, die in der Gegenwart Gottes leben, weißt du, die reden nicht mehr von der Hölle, die interessiert die Hölle gar nicht. Die reden nicht mehr von Dämonen, von Ängsten, von Weltuntergang, vom Antichristen. Weißt du, das sind alles nur Probleme für Menschen, die Gott nicht kennen, die nicht in der Gegenwart Gottes leben. Leute, die nicht in der Gegenwart Gottes leben, die ziehen nur durch ihre ganzen Mitleidgesusel, ziehen nur das Negative an sich noch mehr ran. Sie suchen nur ihre Aufmerksamkeit. Ohne diese Aufmerksamkeit würde ihr ganzes Leben sinnlos, zwecklos sein. Was habe ich denn vom Leben? Keiner bemitleidet mehr, keiner besingt mich mehr, keiner bedauert mich mehr. Weißt du? Wir sind in der Gegenwart Gottes und deshalb, ich möchte dich einladen, komm in der Gegenwart Gottes, wisse, mein Gott ist bei mir und wenn Gott da ist, was mag es sein, da frage ich nicht mehr nach Himmel, da frage ich nicht mehr nach Hölle, mich interessiert das ganze Zeug nicht mehr, das ganze fromme Sagen, ich habe Gott und wo Gott ist, ist Herrlichkeit, wo Jesus ist Herrlichkeit. Wenn du in der Gegenwart Gottes lebst, bist du auf der Seite des Stärkeren, der Allmächtige ist da, der Teufel möchte dich nur zur Verzweiflung bringen. Er möchte, dass du an Gott zweifelst, aber wenn du weißt, Gott ist bei mir, du weißt es aus erster Hand, nicht nur vom Pastor, nicht nur von der irgendwelche von der Gemeinde, die haben gesagt, Gott ist bei mir. Nein, du weißt es aus dem Zeugnis des Heiligen Geistes, der Herr ist bei mir. Da kann der Teufel reden, was so viel er will. Du weißt es aus erster Hand, direkt aus dem Mund Gottes. Und meine Lieben, was nicht von Gott kommt, was Gott nicht persönlich zu einem gesagt hat, einem persönlich nicht offenbart hat, das gilt nicht. Das musst du auch gar nicht annehmen. Was Gott dir nicht gesagt hat, hör mir zu, sehr gut zu, lebe in der Gegenwart Gottes ist mein Thema. Was Gott dir nicht offenbart hat, was der Heilige Geist dich nicht erinnert hat, das musst du auch gar nicht tun. Du wärst blöd und dumm und töricht, wenn du es tun würdest. Dann reden die Menschen ein. Weißt du, du musst deine Familiengeschichte aufarbeiten. Wenn Gott es dir nicht sagt, dann lass doch die ganze Familiengeschichte den Bach runtergehen. Das interessiert dich gar nicht. Dann ist es schon beim Herrn erledigt und abgehakt. Es sei denn, der Heilige Geist erinnert dich an Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Dann ist es okay. Aber wenn er dich nicht erinnert und wenn du Frieden hast und dass die Leute dir etwas einsuggerieren, es ist sowas Furchtbares in christlichen Kreisen. Die Leute reden einen Schuldgefühle ein und dann versuchen sie wieder die Schuldgefühle auszureden. Verstehst du? Was du alles so verbrochen hast, was du alles getan hast, was alles nicht war und dergleichen. Du brauchst es nicht. Weißt du, für dich ist nur bindend das, was der Herr dir gesagt hat. Und zwar in der stillen Stunde, in der Andacht bei ihm, beim Zuhören vom Wort Gottes. Nicht alles, was der Prediger sagt. Also ich predige das Wort Gottes. Und ich predige für Menschen allgemein. Verstehst du, da können Hunderte zuhören und hören auch Hunderte zu. Aber was passiert? Einer wird angesprochen und der andere nicht. An einem geht es vorbei und beim anderen nicht. Und genau das, wo Gott dich anspricht, das ist verbindlich. Und wo Gott dich nicht anspricht, ach, lass doch ihn erzählen, das ist seine Geschichte. Weißt du, ich erlaube es gerne, dass du einfach die Worte vorbeifliegen lässt. Der Heilige Geist wird dich erinnern, all das, was wichtig ist. Deshalb hat auch Jesus hat lang gepredigt, viel gepredigt. Die Leute sagten, ja, ich muss es aufschreiben, ich muss es notieren. Damals gab es kein Tonbandgerät und Kassettengerät und kein nichts. Verstehst du? Kein Diktiergerät. Und dann hat vielleicht einer gesagt, ja, aber wie kann ich das behalten? Dann sagt er, macht euch keine Sorgen. Der Heilige Geist wird euch all das erinnern. Und der Heilige Geist erinnert. Verstehst du? Oft erlebe ich, dass Leute mir plötzlich anschreiben. Jetzt die Tage hat mir jemand angeschrieben, Bruder Matthäus, du hast mal vor 20 Jahren bei uns gepredigt in der Gemeinde. Kannst du dich noch entsinnen, das war dein Thema. Kannst du noch genauer sagen, um was es geht? Ich bin erinnert worden an diese Predigt, verstehst du? Der Heilige Geist erinnert nach 20 Jahren an bestimmten Wahrheiten, die du irgendwo mal gehört hast und weißt nicht mal, wer gepredigt hat und was er gepredigt hat oder bei welchem Anlass, bei welcher Gelegenheit. Du musst das alles gar nicht so ernst nehmen. Der Heilige Geist erinnert dich das. Wir brauchen immer das richtige Wort im richtigen Augenblick. Dieses Rema-Wort von Gott. Das Wort, das richtet etwas aus. Weißt du, es reicht nicht nur fromme Sprüche, Formeln und so weiter. Wir brauchen das Wort Gottes in die Situation hineingesprochen. Und vielleicht ist heute Abend nicht die Predigt für deine Situation, aber vielleicht in 10 Jahren. Hör zu, in 10 Jahren. Wenn es mich schon gar nicht mehr gibt, wenn es die Gemeinde gar nicht mehr gibt, nach 100 Jahren, erst dann vielleicht erinnerst du dich. Mensch, was hat er dann gesagt? Da wurde mal gepredigt, da wurde mal gesagt. Wir brauchen das richtige Wort im richtigen Augenblick, in der richtigen Situation. So, und das ist was Unnötiges. Nicht was glaubt, weißt du, dass viel Rummel und viel Betrieb ist. Nein, wir brauchen die Realität. Und Gottes Wort bringt uns seine Gegenwart, bringt uns in die Realität, bringt uns in die Situation, wo es wirkt, wo es wichtig ist, wo es drauf ankommt. In der Gegenwart Gottes bekomme ich die Idee, dieses Aha-Erlebnis. Ja. Und du betest und plötzlich fällt dir was ein. Und ich sag dir, es gibt Einfälle, die von Gott kommen. Nicht alle Einfälle sind vom Teufel. Nicht alle Blitzgedanken sind vom Teufel. So, dieses Wissen, diese Weisheit, du bekommst plötzlich von Gott und du bist, irgendwie denkst du jetzt, Mensch, was ist denn bei mir gewesen? Und dann bekommst du die Erleuchtung. In der Gegenwart Gottes gibt es nicht nur Theorie, sondern plötzlich wird es Praxis. Du musst sagen, ich muss was tun. So wie in der Fahrschule. In der Fahrschule zuerst lernst du die Verkehrszeichen. Und wenn du heute mich fragst, ich weiß nicht, wie lange ist schon her, also mit 16 habe ich meinen ersten Führerschein gemacht und den zweiten Führerschein habe ich dann mit 18 gemacht oder vor 18 gemacht. Aber viele Verkehrszeichen, die habe ich gelernt. Und das Wichtigste habe ich nachher gelernt auf der Straße mit dem Fahrschullehrer. Nachtfahrt, Autobahnfahrt, all das, was so gewesen ist. Und heutzutage, ich fahre eigentlich unbewusst. Manchmal überfahre ich manche Verkehrszeichen. Das passiert. Es ist okay. Aber ich kenne die Verkehrszeichen. Ich kenne die Verkehrszeichen. In der Fahrschule lerne ich die Regeln, diese Verkehrszeichen, und dann auf der Straße lerne ich das Praktische durch den Fahrschullehrer. Und plötzlich denke ich, ich gebe Vollgas und mein Auto bleibt auf der Stelle stehen. Warum? Weil der Fahrschullehrer Kupplung und Bremse gedrückt hat. Weil ich hier nicht fahren sollte oder durfte oder jetzt noch nicht durfte in dem Augenblick. Verstehst? Aber dann lerne ich. Heutzutage, ich fahre mit, wenn ich mitfahre, dann fahre ich automatisch mit. Aber sonst, ja, ich fahre fast blind. Wir lernen mit Gott zu reden, erhörlich zu beten, alles also automatisch. Wenn du viel Umgang mit Gott hast, lernst du am Schluss wie im Schlaf. Da geht die Tür auf und weiß, wer da kommt. Der Herr. Ja. Wir lernen zu glauben, in der Gegenwart Gottes zu vertrauen. Du lernst nicht zu vertrauen draußen irgendwo in der Welt, in der Wildnis. Nein, in der Gegenwart Gottes. Du weißt, der Herr ist bei mir. Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und zwar nicht nur in schönen Tagen am Sonntag. Der Herr ist nicht am Sonntag immer da, sondern auch am Donnerstag, wenn es donnert und blitzt. Am Freitag, wenn du frei hast. Und am Mittwoch, wenn alles so genau den Höhepunkt alles erreicht hat und denkst jetzt, oh, jetzt geht's weiter, genauso, dann ist der Herr da. Wir lernen, die Wahrheit zu erkennen und darin zu leben, wenn wir einfach in der Gegenwart Gottes sind. Wir lernen, stille zu sein. Wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, sind wir stille und lassen Gott arbeiten. Machen wir uns keine großen Gedanken über Gott. Gottes Gegenwart ist für mich persönlich Gottesdienst. Gott in Aktion. Gott in Arbeit. Weißt du, das ist Gottesdienst. Gott funktioniert. Gott macht was jetzt. Er teilt die Fluten vom Roten Meer. Er stellt die Wolkensäule auf der Seite. Er macht das und jenes. Beim Elias sehen wir, der Gott, der mit Feuer antwortet. Der Gott, der reagiert. Bei dem was passiert. Das ist der lebendige Gott. Der Gott, der Gebete erhört. Das ist der wahre Gott. Gott ist ein Hörer der Gebete. Und das ist der Unterschied zu all den anderen Götzen. Und die Bibel sagt, versuchte den Lebendigen bei den Toten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Wir werden in den nächsten Tagen davon hören. Wenn Gott einem hilft, dann ist geholfen. Lebe in der Gegenwart Gottes. Dann kann dir niemand auf seinen Willen aufhalten oder seinen Willen in deinem Leben aufhalten. Weißt du, kann geschehen, was er will. Du weißt, ich bin in der Hand Gottes. Gott trägt mich, Gott führt mich, Gott leitet mich. Ich verwundere immer den Jona in der Bibel. Der Jona ist wirklich ein Phänomen für mich. Weißt du, dann sagt er, schmeißt mich raus. Ich bin nicht einmal sicher, ob er überhaupt schwimmen konnte. Schmeißt mich raus. Er wusste, auch wenn ich Gott weglaufe, ich bin in der Hand Gottes. Gott hat mich fest in der Hand. Und Gott wird nicht zulassen, wenn er mich in Ninive haben will, der wird mir ein U-Boot schicken oder was weiß ich, eine Strömung schicken oder irgendwas will Gott machen. Gott wird mir helfen. Er hat den Fisch nicht gesehen. Er hat vom Fisch nichts geträumt. Er wusste, schmeiß mich raus. Gott wird schon weiter für mich sorgen. Weißt du, du kannst dich einfach ja gehen lassen, treiben lassen. Wenn Gott mit dir ist, musst du keine Angst haben. So, lebe in der Gegenwart Gottes. Und du musst zuerst einmal Gott erleben. Und bei dir muss zuerst etwas geschehen, bevor überhaupt in deiner Umgebung was geschieht. Und beim Jona war es, er erkennt, ich bin auf der Flucht vor Gott, ich bin schuldig, ich habe versagt. Gott sei mir Sünder gnädig, schmeiß mich raus und jetzt überlasse ich alles Gott. Und da hat sich gewundert, plötzlich bin ich wieder da, wo ich weggefahren bin. Lies das Ortsschild, ja, Joppe. Denkt, das gibt's doch nicht, ich bin hier weggefahren und ich komme wieder dort an, im Hafen. Bevor Abraham sein Glaubensleben begann, ist Gott ihm erschienen. Also zuerst brauchen wir die Gottesbegegnung, Gotteserscheinung, Gottesberührung. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, der wird auf Gott geeicht. Weißt du, was das bedeutet? Der spürt nur Gott. Der weiß nur, das ist der Herr und das ist nicht der Herr. Und er reagiert nicht mehr auf den Teufel, auf das Negative. Ehe Moses ein Werkzeug Gottes wurde und Israel groß führen und leiten konnte, wurde er zuerst von Gott berührt am brennenden Busch. Denkt drüber nach. Wir müssen zuerst berührt werden, bevor Gott andere berührt durch uns. Gott muss uns zuerst dienen, bevor wir anderen dienen können. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, der lebt nicht mehr unter seinen Ängsten. Der hat ein gesundes Selbstbewusstsein. Der ist unter dem Schutz des Höchsten, sitzt unter dem Schirm des Allmächtigen. Der fürchtet sich kein Unglück. Ich denke nur an Josua. Bevor der Jericho angriff, und einnahm, hat er zuerst mal eine Begegnung gehabt mit dem lebendigen Gott, Josua Kapitel 5, Vers 13, mit dem Fürsten Israels und redete mit ihm. Bevor Jesaja berufen wurde und Gott diente, sieht er da den allmächtigen Gott und merkt, meine Lippen sind unrein. Ich fluche, ich schimpfe, ich schwätze, aber ich rede nicht das, was ich reden sollte. Jesaja 6, Vers 1 und folgende Versen. Und dann nimmt der Engel die Kohle vom Altar und berührt seine Lippen. Und erst dann kann er Gottes Prophet sein. Erst dann. Elia war zuerst einmal auch in der Gegenwart Gottes am Busch und wo auch immer und lernt, auf Gott zu hören, auf Gott zu warten, Gott zu begegnen. Elia wusste, alle Sichtbare, alles Unsichtbare und so weiter haben irgendwo eine geistliche Ursache. Und auch diese Trockenheit jetzt, dass alles so drunter und drüber geht in diesem Land, dass alles Chaos ist und ja, der Ahab und Jezebel wüten. Da ist etwas Geistliches nicht in Ordnung. Wo er mit Gott redet, merkt er, hier braucht es Reformation, hier braucht es Veränderung, hier braucht es eine Berührung Gottes. Aber Elia brauchte zuerst die Berührung Gottes. Und es ist so wichtig, bevor wir irgendetwas erleben, von Gott gesegnet werden, unsere Probleme gelöst werden, wir geheilt werden, brauchen wir zuerst mal eine Berührung Gottes, ich selbst. Und dann kommt auch mein Körper ran und dann kommt dies und jenes. Genauso wie die Krankheit. Weißt du, es hat keinen Wert, irgendwie ein Organ zu behandeln. Zuerst muss die Seele behandelt werden, die Persönlichkeit behandelt werden, der Charakter behandelt werden. Und dann kann man erst an den Glieder rangehen und den Menschen heilen. Die Gegenwart Gottes muss mit uns sein. Sonst geht es drunter und drüber. Ich denke nur an Israel. Der Eli, weißt du, die haben gedacht, dass, wenn wir die Bundeslade mitnehmen, wird Gott mit uns sein. Und die gehen in die Schlacht gegen die Philister mit der Bundeslade. Und was passiert? Die Philister, zuerst mal kriegen sie Schrecken, aber die kassieren die Bundeslade. Und die nehmen die Bundeslade und Israel schreit, oh, sie haben unseren Herrgott geklaut, unseren Herrgott entführt, unsere Bundeslade. Und dann kam ein Wort damals, was in der Bibel verbreitet ist, Ikabod, die Herrlichkeit des Herrn ist dahin, bis David wieder diese Bundeslade zurückbrachte. Wenn Gottes Gegenwart abnimmt, dann nimmt die Gegenwart des Bösen zu, da kommen die Riesen, da kommen die Probleme, da kommt der Goliath, da kommen die Schwierigkeiten, da kommt die Angst und die Angst lähmt und bindet und macht krank. Und so ist es mit uns, wenn unser Innenleben Gott verliert, wenn wir keine Beziehung mehr zu Gott haben und das merkt unser Herz ganz schnell. Da verändert sich unser sichtbares Leben, da geht es drunter und drüber. Von Gott aus wurde der Mensch im Einklang, in Harmonie mit Gott geschaffen, dass er Frieden hat. Aber dann greift er nach der verbotenen Frucht und du weißt, was passiert ist. Der Mensch sollte hier auf diesem Planeten schöpferisch sein, aber nein, er glaubt den Lügen Satans und fällt auf diese Lügen rein, wird vom Teufel manipuliert, bekommt eine Gehirnwäsche, verliert seine Stellung im Herrn, ist nicht mehr das. Dornen und Disteln wachsen auf deinen Weg. Weißt du, was das heißt? Schwierigkeit um Schwierigkeit. Dornen und Disteln, das stechst dich überall. Da musst du auf Zehenspitzen gehen, selbst nicht mal das schaffst du. Er verlor seine Stellung vor Gott, verlor seine göttliche Autorität. Was lernen wir in der Gegenwart Gottes noch ganz schnell? In der Gegenwart Gottes lernen wir mutig zu sein, angstfrei zu leben, furchtlos zu leben, unerschrocken zu sein. Wer mit Gott lebt, hat einen ganz starken Partner auf seiner Seite, links und rechts, von allen Seiten umgibst du mich. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, fürchtet sich nicht vor seinen Feinden, fürchtet sich nicht vor den Schwierigkeiten, Psalm 91, auch vor der Pestilenz nicht, oder vom Tod nicht, von den ganzen Schrecken und den ganzen Meldungen. Der geht den Dingen nicht aus dem Weg. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, geht den Schwierigkeiten nicht aus dem Weg. Oh, Geschwister, bete, dass ich vorbeikomme, dass der Herr mich verschont. Nein, der verschont mich nicht. Er schickt mich schnurstracks auf die Schwierigkeit zu. Im Gegenteil, wenn du in der Gegenwart Gottes lebst, freust dich seiner Gnade. Du weißt, Gott lehrt mich, Gott schult mich. Ich werde hier gelehrt, treu zu sein. Die Richtung stimmt, und solange die Richtung stimmt, bleibe ich dran. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, der durchschaut die Dinge, der sieht mit einem ganz anderen Auge die Situation, beurteilt die Situation total anders. Leb in der Gegenwart Gottes. Noch etwas. Wer in der Gegenwart Gottes ist, jetzt bitte, wird nicht frech, der ist dreist. Wer in der Gegenwart Gottes ist, der ist dreist. Weißt du, was das ist? Der ist mutig. Der schwimmt gegen den Strom. Der ist dreist. Dreist sein heißt, widersprechen. Ja, hast du schon dreiste Leute gesehen, wenn einer dreist ist, andere Meinung zu haben? Wer wirklich mit Gott lebt, der lässt sich was sagen, hört sich an, aber er behält seine Meinung, der lässt sich nicht manipulieren. Der Teufel mag dreiste Menschen nicht. Der Teufel mag so Weichgeklopfte, die nicht mehr Nein sagen können und die zu allem Ja und Amen sagen. Aber wenn du mit Gott bist und mit Gott verbunden bist, du darfst das sein, was Gott wolle, dass du bist, auch wenn du den Leuten nicht gefällst. Auch wenn die Leute dich nicht mögen, du darfst dreist sein. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, der untersteht Gott und ist nur Gott Rechenschaft schuldig, der lässt sich nicht alles gefallen, der ist dreist, sagt, nö, mit mir nicht, du kannst andere Leute suchen. Weißt du, der ist nicht in jedem Verein, hört nicht jedem zu, glaubt nicht alles. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, der singt nicht jedes Lied und jede Melodie. Der glaubt nicht alles und er sagt nicht zu allem Ja und Amen. Der zieht sich nicht alles an, was die Leute so verteilen, so alles in Uniform. Nein, sie sind individuell. Sie sind wählerisch, Feinschmecker. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, der ist ganz was anderes gewöhnt. Als ich so drüber nachdachte, der ist verzogen, habe ich gedacht. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, der ist verzogen. Der wird sich nicht mehr mit der Wassersuppe zufrieden geben, mit so ein paar Bibelsprüchen. Der will Schnitzel haben. Der will eine feste Speise haben. Der will was zu kauen haben. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, der ist in die Ruhe Gottes eingegangen, Hebräerbrief, wenn du weiterliest. Der ist in die Ruhe Gottes, der hat Sabbat das ganze Jahr über. Nicht nur einmal in der Woche oder nicht nur ab und zu mal. Der hat immer Sabbat, ist ruhig gelassen. Er weiß, meine Probleme darf ich Gott überlassen. Ich belaste mich nicht mehr damit. Der ist in die Ruhe Gottes eingegangen. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, der lässt sich nicht mehr behindern. Denk darüber nach, du hast ein Problem. Du hast ein Problem. Wir alle haben Probleme. Und es gibt keine Menschen ohne Probleme. Und wenn welche sagen, ich habe keine Probleme, dann lügen sie oder sie sind nicht mehr lebendig. Nur Tote haben keine Probleme mehr. Ja? Aber wer in der Gegenwart Gottes lebt, der wird von Gott geführt, von Gott getragen, von Gott gestärkt, von Gott bewahrt, von Gott bestätigt. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, der muss sich nicht mehr profilieren. Ich muss jetzt allen zeigen, wer ich bin. Es ist genug, dass Gott weiß, wer und was ich bin. Ich bin sein Kind, ich gehöre Jesus, mein Leben ist in seine Hände gezeichnet und Gott liebt mich so, wie ich bin. Verstehst du immer? Du musst es mal begreifen. Für mich war das eine große Lektion, sogar da war ich schon Prediger, dass ich begriff, ich darf so sein, wie Gott mich haben wollte. Das war die große Lektion, die ich in meinem Leben irgendwo an einem Punkt lernen musste. Kennst du Jesus? Als ich das entdeckt habe, weiß ich, ich darf so sein, wie ich bin. Lebe in der Gegenwart Gottes. Noch ein paar Gedanken. Ich möchte meine Mutter selig preisen. Meine Mutter, als sie Christ wurde, hat sich etwas ausgedacht. Sie hat gerne gemalt. Natürlich nicht so schön, aber trotzdem gemalt. Und sie hat so Sprüche gemalt. So überall die ganze Wohnung war mit Spruchkarten immer so Sprüche tapeziert. Und dann hat sie in unserer Wohnung, weiß ich noch wie heute, hat sie über die Tür einen Spruch geschrieben, geh ohne Gebet und Gottes Wort nie aus deinem Hause fort. Diesen Spruch dann hat sie über die Tür aufgegangen. Aber dieser Spruch ist mir nachgegangen. Und den Kindern, meinen Geschwistern mit nachgegangen. Leb in der Gegenwart Gottes, gehe ohne Gebet und Gottes Wort nie aus deinem Hause fort. Und wie oft ist mir das so in Gedanken gekommen, wie oft habe ich, bevor ich wegging und die Schilder gesehen habe an der Tür, habe ich gesagt, lieber Gott, ich möchte mich dir anbefehlen, heute wo ich hingehe, was passiert, ich weiß nicht, was es passiert, bevor ich irgendwas anfasse, bevor ich eine Entscheidung treffe, bevor ich mit jemand rede, ja, leite mich und gib mir ein passendes Wort. Und dann oft bin ich zurückgegangen, habe meine Bibel aufgeschlagen, dass ich noch ein Bibelwort bekomme für den Tag und oft, das ist das Erstaunliche, oft war das Wort, das ich heute an dem Tag gebraucht habe. Geh ohne Gebet und Gottes Wort nie aus deinem Hause fort. Und dann nimm nichts ohne Gottes Beistand, ohne dass Gott dir geholfen hat oder irgendwie getröstet hat oder dich aufgerichtet hat. Weißt du, wenn du verletzt mit Schmerzen rausgehst, kommst du auch wieder mit doppelten und dreifachen Schmerzen zurück. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, der wird von so vielen Dingen bewahrt. Geh ohne Gebet und Gottes Wort nie aus deinem Hause fort. Nimm Gott in allen deinen Anliegen mit hinein, in allen deinen Entscheidungen, alles was passiert. Sag, Herr, dies ist der Tag, den du gemacht hast. Schenk mir Gnade heute, viele Gnade. Hilf mir, wenn ich jetzt zu dem Rechtsanwalt gehe oder in das Büro gehe oder den Antrag stelle. Gib mir das richtige Wort, richtige Verhalten. Wenn ich zum Arzt gehe, dass ich die richtige Diagnose erfahre. Weißt du, die erzählen alles Mögliche, was du hast. Aber dass ich das Richtige erfahre, was ich wirklich habe. Dass ich die richtige Medizin bekomme. Dass ich die richtigen Menschen treffe. Gottes Wort. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Gebet und Wort Gottes. Das ist, lebe bewusst in der Gegenwart Gottes. Vergiss nicht, du bist ein Geschöpf des Herrn. Du bist von Gott berufen, mit Gott zu gehen, mit Gott zu leben. Wenn du ohne Gott gehst, dann machst du nur Dornen und Disteln draußen. Und da liegen nur noch Glasscherben unterwegs, verstehst du? Und dann hast du so schnell Platten. Und so schnell landest du in der Sackgasse irgendwo. Aber geh mit Gott und Gottes Wort. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Gnade, dass du uns schenkst, Herr, und hilf, dass wir auch in dieser Woche, in die Karwoche, wo auch immer, einfach mit Gebet und Gottes Wort hineingehen, dass wir unsere Probleme lösen, nicht mit unserer Kraft, mit unserer Macht, mit unserer Weisheit, mit unseren Vorschlägen, mit unseren Dogmen, sondern mit deinem Wort und mit dem Gebet. Halleluja. Dass wir vor dir stehen, bevor wir vor den Menschen stehen, bevor wir das Angesicht der Menschen schauen, sollten wir dein Angesicht geschaut haben, dann ist es uns egal, ob es ein Antichrist uns anguckt oder der Teufel uns anguckt. Wenn wir dein Angesicht geschaut haben, wir sind getrost und gelassen und wir sind bewusst, du bist bei uns und ist Gott mit uns und für uns und wer kann gegen uns sein? Vater, ich danke dir für die Treue, die Liebe und die Kraft und die Macht, die du uns gegeben hast. Aber wir müssen vor dir stehen, Herr. Und das ist es, was du uns dabei helfen wirst, auch jetzt an diesem Tag, auch wenn wir nach Hause gehen. Amen.